Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, unserer Ringvorlesung. Ich habe die Freude, Ihnen ganz kurz Alfred Nordmann vorzustellen, den Sie wahrscheinlich, viele von Ihnen, schon kennen werden, aber vielleicht nicht das sozusagen Neueste, was ich Ihnen jetzt noch sagen kann. Neu in dem Sinne, dass ich es jetzt sage, natürlich nur. Alfred Nordmann hat hier bei uns im Institut eine Professur für Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte und ist darüber hinaus Gastprofessor an der University of South Carolina in Columbia. Seine Arbeitsschwerpunkte sind, ganz kurz gesagt, Geschichte und Philosophie der Technowissenschaften und hier insbesondere der Nanotechnologie. Außerdem liegen Schwerpunkte in einer, könnte man vielleicht sagen, Geschichte der Wissenschaftsphilosophie, bezogen aufs 19. Jahrhundert, von Kant über Hertz bis zu Wittgenstein. Er hat auch Interessen im Bereich des Pragmatismus, bei Charles Peirce zum Beispiel. Wissenschaftsgeschichtlich, wissenschaftshistorisch hat er auch für unterschiedliche Zeiträume bearbeitet. Zum einen die Entstehung der Chemie und Elektrizitätslehre im späten 18. Jahrhundert, die Entstehung der Evolutionsbiologie und der Soziologie im 19. Jahrhundert, zum Beispiel mit Blick auf die Arbeiten von Charles Darwin, und eben im 20. Jahrhundert die schon erwähnte Nanotechnologie, aber auch ein paar andere Felder. Ich nenne Ihnen ein paar Publikationen, wo es also jetzt wirklich neu wird vielleicht für Sie, weil es sich hier auch um natürlich die neuesten Publikationen handelt oder einige der neueren zumindest, die ich Ihnen nennen möchte. Im Kontext der Philosophie der Technikwissenschaften eine Einführung in die Technikphilosophie, erschienen in Hamburg, Junius Verlag, 2008. Den Kontext Nanotechnologie betreffend eine sehr einflussreiche Edition, Discovering the Nanoscale von 2004. Da gibt es auch deutsche Editionen, die dann später sozusagen gefolgt sind. Und was die philosophiehistorischen Interessen angeht, auch nochmal zwei Bücher. Einmal eine Einleitung in Wittgensteins Traktatus, auf Englisch erschienen 2005. Und eine Herausgabe mit Michael Friedman zusammen, The Kantian Legacy in 19th Century Science, 2006. Heute wird Herr Nordmann sprechen über die Soft Machines. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Wahrscheinlich nicht die bekannte Band Soft Machine, die Rockband, die Sie vielleicht kennen, die sich dann auch, wie ich gesehen habe, beim Recherchieren in den 90er Jahren umbenannt hat in Software, weil das vielleicht einfach auch ein bisschen poppiger und zeitgemäßer klingt. Alles, was ich weiß, und darüber wird Herr Nordmann bestimmt uns noch ein bisschen mehr erzählen, ist, dass der Ausdruck Soft Machine im Kontext dieser Nanotechnologie-Diskussion von einem Physiker, nämlich Richard Jones, ins Spiel gebracht wurde. Und da liege ich vielleicht ganz falsch, dass sich hinter dem Begriff etwas verbindet, vielleicht aus dem Bereich oder in einer gewissen Annäherung zur Bionik, dass tatsächlich zellbiologische Modelle interessant sind für die Materialwissenschaften vielleicht. Also, ich übergebe das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die netten Worte. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht etwas ganz anderes sage und ganz falsche Erwartungen produziert habe durch den Titel. Warten wir mal ab. Zwei Sachen im Vorhinein. Also ich habe hier vor allem, obwohl es ja sehr viele schöne Bilder zu zeigen gäbe, zu dem, was ich jetzt erzähle, auf Bilder verzichtet. Ich denke, Ringvorlesung, Institut für Philosophie und so weiter und so fort. Also keine Bilder, Sie müssen sich das alles vorstellen, was ich versuche vorzuführen. Und zweitens wird es ein paar Zitate geben, in der englischen Sprache nicht sehr viele, Ich werde die erstmal auf Englisch vorlesen und dann vielleicht ganz kurz andeutungsweise auch übersetzen, aber nicht sozusagen versuchen, das jetzt Wort zu Wort auszubuchstabieren. Gut, als Motto habe ich vorausgestellt ein Zitat, auf das ich dann noch zurückkommen werde. Das heißt, der einzige Teil der menschlichen Persönlichkeit, der sich bislang der rationalen Kontrolle entzieht, ist jener, der technische Kontrollfantasien gebiert. So, als Darmstädter Zuhörer und Teilnehmer an dieser Ringvorlesung habe ich den Vorteil gegenüber auswärtigen Gästen, dass ich mich wie Sie in der ersten Sitzung über das Vorlesungskonzept informieren konnte und nun meinen eigenen Beitrag entsprechend einordnen kann. Einerseits wird sich das Folgende ganz in die Vorgabe fügen. Ich rede heute vom Ineinander technischer Vorstellungen und gesellschaftlicher Prozesse, unter anderem dem Verhältnis zwischen heutzutage imaginierter Soft Machines zu dem, was eben auch als Soft Law oder als weiche Regulierung oder Soft Governance und so weiter bezeichnet wird. Andererseits läuft es zumindest einem Aspekt von dem zuwider, was ich an dem ersten Abend dieser Vorlesungsreihe herausgehört zu haben meine. Es geht mir nicht darum, wie Technik soziale Formen informiert, also um eine irgendwie vorgängige Technikentwicklung, die Muster prägt, Spuren hinterlässt oder Menschen in neue Verhältnisse zueinander setzt. Vielmehr frage ich heute, wie sich Ideen der Technik aus dem sozialen oder gesellschaftlichen speisen, wie es sein kann, dass Gesellschaften ihre Zukunft als eine technische Zukunft imaginieren und wie sie dabei durchaus auch einen ganz irrealen, gewissermaßen untechnischen Begriff des Technischen als Leitbild oder Erlösungsfantasie postulieren. Die Soft Machines, von denen noch zu reden sein wird, aber erst zum Ende hin, sind kein technisches Vorbild, das auf biologische oder soziale Zusammenhänge übertragen wird, sondern sie sind so etwas wie ein kollektiver Traum von einer Technik, die auf unerhört wunderbare Weise ganz anders ist als alle uns bekannte Technik, die uns Trost und Hoffnung gibt und eine Art sozialen Frieden stiften soll. So weich sind diese Maschinen, dass sich die Technik in ihnen gewissermaßen auflöst, einschließlich unserer politischen Regulierungsinstrumente. Und so weich sind diese Maschinen, dass sie Interessenskonflikte und gesellschaftliche Antagonismen abfedern und alle sogenannten Stakeholders bequem akkommodieren. Also mich interessiert heute Abend nicht so sehr, wie sich eine Vorstellung von Technizität in sozialen Feldern einschreibt, sondern wie sich diese Vorstellung von Technizität allererst herausbildet. Wie ist es möglich, so meine und vielleicht jetzt auch Ihre leicht verwunderte Frage, dass ein im Kern technophober Begriff von Technik eine Legitimationsfigur darstellt? Der viel diagnostizierte Techno-Optimismus unserer Zeit ist nicht allein das Vertrauen, dass zukünftige Technik all unsere Probleme lösen wird. Ich meine, das Vertrauen kennen wir auch und das muss man auch vor allem kritisieren. Wie Astrid Schwarz gerade am Beispiel der sogenannten grünen Nanotechnologie gezeigt hat, ist es hierbei gerade die leere Worthülle ohne technische Bedeutung, über die sich die Vorstellung einer grünen Technik gesellschaftlichen Projektionen öffnet und ihr eine höchst effiziente symbolische Funktion im öffentlichen Diskurs verleiht. Ich zitiere mal, das ist jetzt so ein englisches Zitat: "The openness of discourse on the environment is used to develop green nanotechnology as a space of possibilities compatible with societal well-being and sustainable in relation to nature. This is where the image of a kind of nanotechnology arises that is soft and that reduces stark oppositions. It draws together what is thought to be irreconcilable." Also Widersprüchliches wird darin vereint, darauf kommen wir noch zu sprechen. "For example, natural history and physical reductionism, application-oriented basic research and scientific progress, the preservation of natural and cultural resources, limitation and transgression, scarcity and abundance." Also das jetzt sozusagen erstmal nur als einleitendes Programm. Und ich werde jetzt versuchen, dieses Programm in einzelnen Schritten ein wenig zu artikulieren und dabei gewissermaßen mit vier Kapiteln sozusagen von vier Maschinen reden, von vier Sozialmaschinen. Ehe ich mich nun also in die Gegenwart der mehr oder weniger grünen Nanotechnologien mit ihren Soft Machines begebe, will ich in einigen Schritten meine Grundbehauptung darstellen und begründen. Die Behauptung also, dass untechnische Vorstellungen des Technischen aus der Gesellschaft heraus zu Leitbildern sowohl gesellschaftlicher und technischer Entwicklung werden. Was zunächst etwas paradox und ziemlich abstrakt klingt, ist tatsächlich ein entferntes Echo auf Heideggers Gestell und seine Feststellung, dass das Wesen des Technischen nichts Technisches sei. Da nun aber ganz undeutlich ist, inwieweit Heideggers Rede von der modernen Technik als einem Gestell, in das der Mensch und sein technisches Hervorbringen gestellt sind, inwieweit das mit gesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun hat, wende ich mich jetzt vor allem einem Autor zu, nämlich dem Autor des Mottos, das ich ganz leicht paraphrasiert vorhin an den Anfang des Vortrags gestellt habe. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Der einzige Teil der menschlichen Persönlichkeit, der sich bislang der rationalen Kontrolle entzieht, ist jener, der technische Kontrollfantasien gebiert. Dies hat Lewis Mumford in den frühen 1960er Jahren geschrieben und pointierte damit eine ironische Dimension seiner technikkritischen Analyse. Im Namen der Maschine habe der Mensch seine Lebensverhältnisse durch und durch technisiert und erfährt seine ungezügelte, unkontrollierte, irrationale Freiheit nur noch dort, wo er neue Maschinen imaginiert. Aber sehen wir uns Mumfords Argument in seinem Buch vom Mythos der Maschine ein wenig näher an. Nach Mumford können wir, ich zitiere, die Rolle, die die Technik in der menschlichen Entwicklung gespielt hat, nicht ohne tiefere Einsicht in das historische Wesen des Menschen verstehen. Hiermit argumentiert Mumford schon gegen die Auffassung, dass die Technik vor allem eine Erweiterung des menschlichen Körpers zur Beherrschung der Natur sei. Statt um Organerweiterung zwecks Naturbeherrschung gehe es um die latenten Fähigkeiten des Menschen, ich zitiere, seine überorganischen Bedürfnisse und Wünsche adäquater zu erfüllen. Überorganisch sind dabei solche Bedürfnisse und Wünsche, die, also philosophisch jetzt ganz traditionell gedacht, nicht mit der Naturbestimmtheit, sondern mit der Freiheit des Menschen verbunden sind. Die Technikentwicklung läuft also bei ihm nicht quasi naturwüchsig vom Hammer auf den Computer zu, bis endlich auch unser höchst entwickeltes Organ, nämlich das Gehirn, technisch vergegenständlicht sind. Vielmehr dient das Gehirn bei Mumford oder das Denken der bewussten, zweckmäßigen Selbstidentifizierung, Selbstveränderung und letztlich Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis des Menschen als historisch veränderliches Wesen findet gerade auch mittels der Technik statt, aber erst im Zusammenhang einer bewusst von Menschenhand technisierten Welt. So gibt es für Mumford keine Technik ohne gesellschaftliche Organisationsform. Dank einer historisch-politisch organisierten Arbeitsteilung schaffen Menschen mit der Technik einander eine Dingwelt, in der kann eben diese Form von Selbsterkenntnis als Erkenntnis eben auch einer Selbstveränderung und Möglichkeit von Selbstveränderung stattfinden. In dieser bewusst geschaffenen Organisationsform taucht nun auf, was Mumford nicht wie Heidegger Gestell nennt, wohl aber Megamaschine. Für eine Definition der Maschine zitiert er dabei die theoretische Kinematik von Franz Rouleau, einem, der also dieses Buch, die theoretische Kinematik, war ein ingenieurwissenschaftliches Standardwerk aus dem späten 19. Jahrhundert, das sich als philosophisch außerordentlich einflussreich erwiesen hat. Eine Maschine, so Rouleau und Mumford, sei eine Kombination, das muss man sich jetzt nicht so genau vorführen, aber ich lese trotzdem mal die Definition vor, eine Kombination resistenter Teile, von denen jedes eine spezielle Funktion habe, diese Kombination operiere unter menschlicher Kontrolle, um Energie zu nutzen und Arbeit zu verrichten. Das ist gewissermaßen die Definition. Und wenn man jetzt diese Definition nimmt und wie Mumford das macht, dann versucht Mumford zu zeigen, dass die Entstehungsgeschichte der so definierten Maschine mindestens 5000 Jahre zurückreicht. Seinerzeit war die Maschine gerätetechnisch noch unsichtbar und existierte bloß als gesellschaftliche Organisationsform, welche erst die Voraussetzungen für die sichtbaren Maschinen des 19. und 20. Jahrhunderts schafft. Er sagt, die mechanischen Kräfte, die sozusagen auch schon in Gesellschaften wirken, also sozusagen ohne Maschinen, also ohne physisch materiell gebaute Maschinen, die mechanischen Kräfte mussten erst sozialisiert werden, ehe die Maschine selbst voll mechanisiert werden konnte. Das klingt jetzt sehr abstrakt, das muss also das Beispiel folgen. Mit dieser unsichtbaren, im materialen Sinne noch untechnischen Arbeitsmaschine ließen sich vor 5000 Jahren die Pyramiden bauen. Ihre Komponenten, also sagen die Kombination resistenter Teile, die wo jedes eine Funktion hat, das Arbeit verrichtet, Energie nutzt und so weiter. Die Komponenten dieser Maschine bestand aus menschlichen Knochen, Nerven und Muskeln. Und diese Komponenten, Knochen, Nerven, Muskeln, waren definitionsgemäß, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, ich zitiere, auf ihre rein mechanischen Elemente reduziert und streng auf die Ausführung begrenzter Aufgaben zugeschnitten. Das Geheimnis der mechanischen Kontrolle beim Pyramidenbau bestand darin, dass ein einziger Kopf mit genau bestimmtem Ziel an der Spitze, ein einziger Kopf war an der Spitze der Organisation und dass es eine Methode gab, Anweisungen über eine Reihe von Funktionären bis in die kleinste Einheit weiterzugeben. Diese Sozialmaschine, also die Sozialmaschine, die die Pyramiden gebaut hat, ist bei Mumford sozusagen also hier keine gesellschaftliche Umsetzung eines technischen Vorbilds, sondern geht der gerätetechnisch konstruierten mechanischen oder mechanisierten Maschine voraus. Während sich nach einigen Techniktheorien das organische Naturwirk sich fortschreitend im Mechanischen vergegenständlich, findet sich bei Mumford ganz im Gegenteil die freie geistige Erfindung einer Organisationsform, die mechanische Kräfte schon zu nutzen weiß und schon zu sozialisieren weiß, ehe sie sich arbeitssparend in einer voll mechanischen Maschine materialisiert. In einer strengen, geradezu totalitären Arbeitsorganisation, so beschreibt er den Pyramidenbau natürlich hier, sind die mechanischen Kräfte noch sozialisiert und gehören somit einer gesellschaftlichen Ordnung an. Und nicht die menschlichen Organe, sondern das Zusammenspiel handelnder Menschen ist bei Mumford Vorbild für das Zusammenspiel von Zahnrädern, Schrauben, Winden und Hebeln. Wenn der Mensch sich bei Mumford also in der Maschine selbst erkennt, so erblickt er in ihr nicht sein eigenes organisches Wesen, sondern die Organisation seiner Gesellschaft, also die Megamaschine, in der er selbst nur eine Systemkomponente ist. Ein Fünkchen Hoffnung gibt es noch in diesem sehr technikpessimistischen und kulturkritischen Buch. In dem sich der freie Mensch als Bestandteil einer Maschinenkultur wiedererkennt, kann er sich durch bewusste Selbstidentifikation und Selbstveränderung auch gegen die nur vielleicht scheinbar allumfassende Megamaschine wenden. Also so viel zu Mumford. Und ich gehe jetzt aber über von dieser technikphilosophisch vielleicht bedeutendsten und allgemeinsten Fassung der These, dass eine Vorstellung von Technik gesellschaftlich längst konstituiert ist, ehe die entsprechende gerätetechnische Entwicklung folgt. An ihrer Formulierung und Durchführung bei Mumford lässt sich sicher mancherlei aussetzen. Ich möchte jedoch im nächsten Schritt eine enger bestimmte Sozialmaschine betrachten, die eine Kontrastfolie zu den Soft Machines bilden wird, also zu den Soft Machines, die am Ende kommen. Auch an dieser Geschichte lässt sich einiges historiografisch aussetzen, aber auch sie ist gewissermaßen prägnant im Sinne des philosophischen Arguments, das hier zunächst einmal immerhin als Behauptung eingeführt wird. Obwohl sich die folgende Geschichte, die ich jetzt erzähle, auch in den USA zugetragen hat und nur etwa ein Jahrzehnt nach Erscheinen von Mumfords Mythos der Maschine, kommt diese Geschichte ganz ohne Bezug auf Mumford aus. Also ich weiß gar nicht sicher, vielleicht wissen es einige hier im Raum, ob der Autor sich auf Mumford bezogen hat. Als Kurator seinerzeit des National Museum of History and Technology in Washington wollte der Technikhistoriker Otto Meyer eine Geschichte des Fliehkraftreglers schreiben. Dabei macht er eine merkwürdige Beobachtung, und über die ich Ihnen erzählen will. Aber zunächst, was ist ein Fliehkraftregler? Die meisten von Ihnen wissen es, trotzdem eine kleine Beschreibung. Es handelt sich um ein automatisches Regelungssystem, das insbesondere bei der Sicherung technischer Systeme eine große Rolle spielt. Stellen Sie sich den Dampfkessel einer Dampfmaschine oder auch den von einer mit Kohle betriebenen Lokomotive vor. In diesem Kessel soll ein hoher Dampfdruck entstehen, der das Getriebe zum Laufen bringt. Aber wo hoher Druck in einem Kessel herrscht, kann auch Überdruck entstehen und eine Explosion ist die Folge. Hier kommt der Fliehkraftregler ins Spiel. Er besteht aus ein paar Metallkugeln, die an einer Art Karussell hängen und sich vom Dampf im Kessel drehen lassen. Je mehr Druck im Kessel herrscht, desto schneller dreht sich das Karussell. Und je schneller sich das Karussell dreht, desto stärker wirken Fliehkräfte auf die herumwirbelnden Metallkugeln, die sich bei entsprechend schneller Drehung immer weiter heben. Kennen Sie ja vom Karussell. Sie heben immer weiter ab und kommen zunehmend gewissermaßen in die Horizontale. Wenn die Höhe des Dampfdrucks, die Geschwindigkeit der Bewegung und die Annäherung an die Horizontale einen kritischen Punkt erreichen, öffnet sich ein Ventil und Dampf kann aus dem Kessel entweichen. Dadurch sinkt der Dampfdruck, verlangsamt sich das Karussell, senken sich die Metallkugeln, schließt sich wieder das Ventil, damit nicht zu viel Druck entweicht. Und das Spiel kann dann von vorne losgehen. Der Fliehkraftregler ist somit ein automatisches Regelungssystem, ohne dass die Dampfmaschine und die industrielle Revolution womöglich nicht möglich gewesen wären. Ein Regelungssystem, zumal das mit einer sogenannten Rückkopplungsschleife arbeitet, da sein Verhalten von dem System, also sprich in dem Fall dem Dampfkessel, abhängt, das es beobachten soll und auf das es zurückwirkt. Nun zu der merkwürdigen Beobachtung von Otto Meyer. Fliehkraftregler wurden schon in einem berühmten Maschinenkatalog aus dem Jahr 60 nach Christus beschrieben. Ein Maschinenkatalog, der im 16. Jahrhundert nachgedruckt und zur Vorlage mancher mechanischer Spielerei wurden, insbesondere zahlreicher mit Uhrwerken betriebener Apparaturen. Es lassen sich aber bis ins 18. Jahrhundert hinein keine Rückkopplungsvorrichtungen in Europa finden, außer in Großbritannien, wo diese Technik weiterentwickelt und geschätzt wurde. Warum war das so? Meyers Suche nach einer Antwort führt ihn darauf, dass die Ablehnung dieser Systeme in Kontinentaleuropa und ihre Weiterentwicklung in Großbritannien jedenfalls nicht auf interne Entwicklungstendenzen der Technik selbst zurückgeführt werden kann. Und jetzt zitiere ich ein bisschen ausführlicher aus seinem Buch aus dem Jahr 1986, das Uhrwerk und Waage heißt. Ich lese einfach mal einen kleinen Abschnitt vor daraus. Mir war aufgefallen, dass das Prinzip des Regelkreises in Großbritannien des 18. Jahrhunderts nicht nur in der praktischen Technik gebräuchlich geworden war, sondern auch in abstrakten Argumenten, nämlich in der Wirtschaftstheorie Adam Smiths. In der Annahme, dass dies kein Zufall sei, versuchte ich einen Zusammenhang herzustellen. Ich versuchte zu zeigen, dass die Verwendung des Konzepts in abstrakten Argumenten von der praktischen Technik inspiriert worden war. Das misslang. Schließlich kam ich zu der Überzeugung, dass kein direkter Zusammenhang besteht, sondern dass beide Phänomene unabhängig voneinander und auf einer unbekannten, weiter zurückliegenden Ursache beruhen. Dabei erschien es mir dann ratsam, mich mit der anderen Frage zu befassen, warum wurde die Rückkopplung auf dem Kontinent abgelehnt? Die Frage ließ sich nicht allein durch Untersuchung interner Entwicklung der praktischen Technik beantworten. Zwar muss man zugeben, dass die industrielle Revolution in England Neuerungen stärker förderte und Erfinder besser belohnte, als dies auf dem Kontinent bis dahin der Fall gewesen war. Also industrielle Revolution als eine Art treibende Kraft für die Entwicklung vielleicht dieses Fliehkraftreglers. Man konnte sogar zugestehen, dass der Kontinent bis dahin nur geringen praktischen Bedarf für Rückkopplungsmechanismen gehabt hatte. Er hatte jedoch kaum einen stärkeren praktischen Bedarf für die unzähligen komplizierten Uhren und Automaten, die er seit Jahrhunderten produziert hatte, die eben auch alle oder großenteils aus diesem Buch zum Beispiel, aus diesem Maschinenkatalog entnommen waren. und von denen und für all die ausgefallenen, in vielen Fällen eindeutig unausführbaren Erfindungen, von denen die damalige technische Literatur des Kontinents voll war. Vielleicht war die Antwort auf einer anderen Ebene zu finden, also nicht auf der Ebene von Technikentwicklung oder Industrieentwicklung, also sozusagen nach Fragen des praktischen Bedarfs. Offensichtlich waren bestimmte Arten von mechanischen Erfindungen auf dem Kontinent ungeheuer populär, andere, darunter Rückkopplungsvorrichtungen, dagegen nicht. Woran lag das? Das ist die Frage. In der Hauptsache behauptet nun Meyers Buch, dass sich die technische Entwicklung von Uhrwerk- und Rückkopplungssystemen Wechselwirkungen verdankt zwischen den in einer Gesellschaft vorherrschenden politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und religiösen Ideen auf der einen und den jeweiligen Präferenzen und Entwürfen für bestimmte technische Geräte auf der anderen Seite. So gesehen geht in gewisser Hinsicht Adam Smiths Wirtschaftstheorie dem Fliehkraftregler auf der Dampfmaschine nicht nur zeitlich voraus. Die unsichtbare Hand, die den marktwirtschaftlichen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage produziert, entspricht dem unsichtbaren Automatismus, mit dem ein Gleichgewicht im Dampfkessel hergestellt wird. Meyer spricht bei Rückkopplungsvorrichten somit von liberalen Systemen, während das Uhrwerk des barocken Kontinentaleuropa einem unverrückbar autoritären System der Unterordnungen entspricht. Regelkreise faszinieren, wer sich einen liberalen Staat vorstellt, und liberale Wirtschaftstheorien gehen der technischen Weiterentwicklung des Fliehkraftreglers insofern voraus, womit der Fliehkraftregler seinerzeit zu einer Art technische Metapher für den modernen Staat wird. Jetzt zitiere ich noch einmal Meyer, etwas kürzeres Zitat. Wahrscheinlich hat der Dampfmaschinenregler wie kein anderes Mittel dazu beigetragen, die Ingenieure und die allgemeine Bevölkerung mit dem Konzept der Selbstregulierung vertraut zu machen. Die Watt'sche Dampfmaschine wurde als eine Maschine von umwälzender Bedeutung und als Herold eines neuen Zeitalters begrüßt. Die Gelegenheit, dieses Wunder in Betrieb zu sehen, ließ sich niemand entgehen, und von denen, die es sahen, versäumte keiner, nach dem Zweck der schnell rotierenden Zentrifugalgewichte zu fragen, die deutlich sichtbar über der Maschine angebracht waren, also die Fliehkraftregler sozusagen über der Maschine angebracht, was nicht sein muss übrigens, technisch gesehen. Von da an brauchte man, um das Konzept der Selbstregulierung zu erläutern, nur auf den Dampfmaschinenregler zu verweisen. Als Norbert Wiener 1947 seine neue Wissenschaft Kybernetik taufte, zollte er der nach seiner Ansicht ersten kybernetischen Vorrichtung ausdrücklich Tribut. Das Wort Governor, das ist eben das englische Wort für Fliehkraftregler oder Regulator, sei über das lateinische Gubernator aus dem griechischen Kybernetes, Steuermann, abgeleitet. Und wer heute beispielsweise die Dampfmaschine besichtigt, die die Springbrunnen im Potsdamer Sanssouci betreiben sollte, der sieht ein Wunderwerk der Technik, das an die 98% der verfeuerten Energie als Wärme abgibt und eine Effizienz von lächerlichen 2% erreichte, das aber ganz ungeachtet seiner schwachen Leistung in einer Art exotischem Tempel steht und auf dem tatsächlich ganz oben der bronzene Fliehkraftregler glänzend poliert als weiser Steuermann, Governor oder Regierungskünstler thront, wobei auf dem Regler noch der bekrönte preußische Adler sitzt. Und bis heute zählt zur Regierungskunst des liberalen Staates das, was man Regulierung nennt. Die stoffliche Qualität von Produkten, die Menge und Zusammensetzung von Abgasen, die Bestandteile von Lebensmitteln unterliegen einer oft gesetzlich etablierten Regulierung oder oft einer Festlegung von Grenzwerten, die mit einem voraussagbaren Automatismus Beobachtungen anstellt und bei Überschreitung des vorgegebenen Grenzwerts gegebenenfalls Beschränkungen auferlegt oder eingreift. Damit soll die Innovationskraft des Marktes und das Sicherheitsbedürfnis der Bürger möglichst im Gleichgewicht gehalten werden. Und wenn einmal etwas passiert, greifen die Maßnahmen und das Gleichgewicht ist rasch wiederhergestellt. Also so viel jetzt sozusagen zu diesem Fliehkraftregler als einer zweiten Sozialmaschine, wo gewissermaßen ein technisches Vorbild für Gesellschaft und Technik nicht allein, sagen wir mal, sich einer technischen Entwicklung verdankt, sondern sich sozusagen diesem Impuls auch der Faszination derjenigen, die an zum Beispiel bestimmten Regierungsformen interessiert sind und die sich eben entweder dem Uhrwerk oder dem Regelsystem zuwenden. Nun, am Beispiel der Arbeitsmaschine und des Fliehkraftreglers, also Arbeitsmaschine von Mumford, Fliehkraftregler von Otto Meyer, habe ich zu zeigen versucht, dass Gesellschaften sich eine Technik imaginieren, auch bevor es diese Technik in einem gerätetechnisch konkreten Sinne gibt. Diese Sozialmaschinen sind zunächst noch ganz sozial und materialisieren sich erst. Sie sind nicht vor allem technisch inspiriert und gerade für den Regelkreis mit seinem Rückkopplungsautomatismus lässt sich sagen, dass es ein Vorbild gleichermaßen für die Entwicklung von Gesellschaft und Technik war. So kompliziert nun auch die Wechselwirkung von gesellschaftlichen Ideen und technischen Artefakten sein mag, gibt es allerdings, das würden wir sagen, ganz reale, in Fabriken organisierte Arbeitsmaschinen, wie auch die Sicherheitstechnik für Dampfkessel. Nun hatte ich eingangs eine weitergehende Behauptung aufgestellt, dass sich Gesellschaften nämlich auch eine ganz untechnische oder irreale Technik vorstellen. Dies will ich an den Soft Machines aufzeigen, aber auch hierzu noch einen historischen Präzedenzfall, den ich in einem Aufsatz von Jessica Rifkin aus dem Jahre 2003 fand, in dem sie eine kurzlebige Technikentwicklung aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschreibt und damit einen Ausblick verbindet auf unsere gleichermaßen prekäre gegenwärtige Situation. Also sie ist gewissermaßen auch der Brückenschlag jetzt zur Gegenwart mit ihrem Blick auf zunächst das 18. Jahrhundert. Dazu auch ein bisschen Hintergrund. Vorgestern sah ich im Schaufenster eines Brüsseler Süßwarenladens eine Art Spielzeug, das einer jahrhundertealten Tradition entspringt. Wohlig auf dem Rücken ausgestreckt, lag da eine recht große Katze in der Auslage inmitten von Bergen belgischer Schokolade. Sie war recht schnell als mechanische Puppe erkennbar, die gewisse katzentypische Bewegungsabläufe vorführt. Nicht nur strich sie mit der Pfote über die Schnurrhaare, auch lief eine behagliche Welle durch ihr dickes Bauchfell. In den Worten von Jessica Rifkin funktioniert diese Puppe analogisch. In ihrem Inneren befindet sich eine Art Uhrwerk oder ein natürlich irgendwie heute elektrisch und so weiter betriebenes Maschinchen, das wie ein mechanisches Modell funktioniert. Es ist so eingestellt, dass es bestimmte äußere Zeichen oder Bewegungsabläufe einer Katze repräsentiert. Aber schon dadurch, dass wir es als Spielzeug erkennen und die repräsentierende Funktion des mechanischen Modells verstehen, wird deutlich, dass hier aus einem technisch vermittelten Abstand heraus Hardware entwickelt wurde, die mit dem Innenleben einer Katze wenig zu tun hat, außer dass sie eben gewisse äußere Zeichen zu reproduzieren vermag, wenn auch mit ganz anderen Mitteln als eine echte Katze dies tut. Diese Art von Automaten, so Rifkin, gab es im 17. und insbesondere im 19. Jahrhundert zuhauf. In der Zeit zwischen 1730 und 1790 jedoch, da ging es um andere Konstruktionen, die Rifkin im Gegensatz zur Hardware als Wetware bezeichnet und damit bewusst anachronistisch einen Begriff einführt, der eigentlich vor allem aus der heutigen Redeweise, aus zum Beispiel der künstlichen Intelligenzforschung und Biokybernetik bekannt ist. Den Unterschied zwischen Hardware und Wetware illustriert sie an Schreibautomaten beispielsweise, also Figuren, also man kann sich jetzt wirklich Puppen vorstellen, ich könnte Ihnen natürlich jetzt, hätte Ihnen natürlich die Bilder vielleicht zeigen sollen, also Puppen, die man in Museen heute auch noch betrachten kann, kleine Schreibautomaten, Figuren, die eine Feder über das Papier führen. Im 17. und 19. Jahrhundert haben diese Figuren so getan, als ob sie schrieben. Die Feder nur in bezeichnend typischer Manier in der Luft auf dem Papier bewegt oder über das Papier bewegt eigentlich. Im 18. Jahrhundert ging es darum, den Automaten tatsächlich zum Schreiben zu bringen. Und tatsächlich konnte ein Schreibender aus der Werkstatt von Jacquet Droz bis zu 40 Worte programmierbar schreiben, zu Papier bringen. Aber auch im Inneren sah dieser Schreibende anders aus. Ich zitiere Jessica Rifkin. The Jacquet Rose Automata do not just carry out the processes of writing, drawing and playing music. They are also anatomical and physiological simulations. Their skeletal structure were likely designed with the help of the village surgeon. Also die hatten sozusagen ein echtes Skelett eingebaut, mit Hilfe von sozusagen den Medizinern vor Ort. Both the lady musician, also eine Frau, eine musizierende Frau als Puppe, und ein Zeichner, the draftsman, also breathe, das sind die Atmen. The draftsman periodically blows charcoal dust from his paper and surveys his work. And the lady musician sighs in time, also sie seufzt im Takt zu der Musik. Her breathing was what spectators most often commented upon. It made her seem not only alive, but emotional. She appeared moved by the music she played. Also sie wirkte sozusagen affiziert, berührt, emotional berührt von der Musik, die sie da spielte. Hier geht es also nicht so, also ich referiere jetzt sehr stark das Argument von Rifkin. Hier geht es nicht um Mechanismen, die bestimmte Verhaltensweisen analogisch modellieren und repräsentieren, sondern um die Simulation lebendigen Verhaltens. Bis hin zu den Geburtsmaschinen, die auch als Maschinen benannt wurden, obwohl wir jetzt sozusagen den Maschinencharakter darin nicht unmittelbar sehen würden, glaube ich. Aber sie hießen Maschine. Bis zu den Geburtsmaschinen von Madame du Coudray, die aus Beckenknochen, Stoff, Leder und feuchten Schwämmen konstruiert waren und buchstäblich eine Art Wetware und an der Hebammen etwas über den Geburtsvorgang erfahren konnten. Also 1780 ungefähr, 1790 wurden diese Maschinen gebaut. Gerade darin, dass sie krude und unbeholfen waren, entsprechen diese Maschinen des 18. Jahrhunderts auch den heutigen Versuchen, aus Simulationen statt aus analogischen Modellen zu lernen. Mit Wetware bezeichnen heutige Intelligenz- und Verhaltensforscher und Biokybernetiker ja gerade die organischen Schaltungen im menschlichen Gehirn im Gegensatz zur Hardware eines Computers. Also Wetware ist das, was wir im Gehirn haben, und Hardware ist das, was ein Computer ausmacht. Letztere, die Hardware eines Computers, kann man zwar verwenden, um intelligente Verhaltensweisen oder Denkprozesse in einem technischen Medium gewissermaßen nachzustellen. Dabei produziert aber gerade die Tatsache, dass Analogien hier mit elektrischen Schaltkreisen auf Computerchips erzeugt werden müssen, einen Abstand zur Wirklichkeit, den die Simulation der lebendigen Vorgänge überbrücken sollte. Hier ist es gewissermaßen ein Erkenntnisinteresse, das einen womöglich unerfüllbaren Anspruch an die Technik und insbesondere die Simulationsmaschinerie produziert. Das muss ich noch ein bisschen ausführen, und weiterhin beziehe ich mich auf Jessica Rifkin hier. Rifkin. An den Automaten des 18. Jahrhunderts sieht man deutlich, wie weit sie hinter den Anspruch zurückfallen, Lebensprozesse so zu simulieren, dass man unmittelbar aus der Untersuchung der Maschine Schlüsse über die Physiologie von Menschen und Tieren schließen könnte. Die Frage ist nun, ob wir in der heutigen Situation so viel weiter sind und ob wir immer noch mit relativ unbeholfenen Mitteln in Richtung eines unerreichbaren Technikideals gestikulieren, das dabei aber schon im Erkenntnisprozess verankert ist und als gesellschaftliches Faszinosum fungiert. Jessica Rifkin äußert sich hierzu an zwei Stellen. Und die erste Stelle ist die, wo sie den Begriff Wetware einführt und hier einen expliziten Bezug zur Gegenwart herstellt. Wetware, sagt sie, is the expression of a particular moment, the turn of the 20th to the 21st century. Also hier wird schon nahegelegt, dass dieser Moment vielleicht auch nur so ein Moment ist wie 1730 bis 1790. The neologism voices, also das ist die Neuprägung, das neue Wort, voices one of the organizing ambivalences of the current moment. Also unser heutiger Moment der Zeit, die Zeit, wo wir uns für diese Simulation interessiert, wo sozusagen die humanoide Robotik und so weiter versucht, emotionale Intelligenz und so weiter zu rekonstruieren. Dieses Moment sei sozusagen organisiert durch eine bestimmte Art von Ambivalenz. We believe that the processes of life and consciousness are essentially mechanistic and can therefore be simulated. And yet, we are equally firmly persuaded that the essences of life and consciousness will ultimately be beyond the reach of mechanical reproduction. Also sagen diese Doppelfigur, also einerseits glaubt man natürlich, man könne das sozusagen, sei mechanisch genug, dass man eine Simulation davon bauen kann, aber diese Simulation kann sozusagen nicht repräsentational, modellartig, analogisch fungieren, sondern sie muss sozusagen partizipieren an der Lebendigkeit der Prozesse selbst, weil wir nämlich mit einer mechanischen Reproduktion nichts verstehen können. Wir können sozusagen nur sozusagen aus dem sozusagen aus der Substitution das verstehen. Diese Ambivalenz ist Ausdruck einer tiefen Verwirrung und Verunsicherung und als Forderung an die Technik vielleicht nicht einmal kohärent, wie das ja klingt. Also einerseits glauben wir, es sei wesentlich mechanistisch, andererseits glauben wir, dass eine mechanische Reproduktion hier uns nichts, zeigen kann. Das mag erklären, warum die Simulationen im 18. Jahrhundert auftauchten und im 19. wieder verschwanden, also weil sozusagen kein nicht wirklich kohärenter Technikbegriff war. Und es mag erklären, warum sie im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert auch wiederkehren. Dazu müsste nun aber weiter gefragt werden, warum gerade diese historischen Momente mit derartiger Verwirrung und Verunsicherung ausgezeichnet sind. Jessica Rifkin deutet die entsprechenden Zeitdiagnosen nur an. Also sie stellt genau diese Frage, why were the 17th and 19th centuries periods of analogy and the late 18th century and the late 20th century periods of simulation? Analogien, so Rifkin, werden so angewandt. Wir sagen im Grunde, wir wissen, was eine Maschine ist, und dann zeigt sich, dass Tiere sozusagen relativ ähnlich sind, nicht? Das ist sozusagen der Erkenntnisprozess, der hier stattfindet. Wir wissen, was eine Maschine ist, und wir benutzen dieses Wissen, um sozusagen herauszukitzeln, inwieweit Maschinen oder organische oder Lebensprozesse sozusagen maschinenartig sind. Das ist das sozusagen die Funktionsweise der repräsentierenden, modellhaft funktionierenden Analogie. Simulationen funktionieren anders. Wir wissen nicht genau, was Tiere sind oder was Maschinen sein können. Und wir finden sozusagen, wir untersuchen, was beides sind, darüber, dass wir versuchen, eine Tiermaschine zu bauen. Also vielleicht auf Englisch klingt das natürlich sehr viel besser. We are not entirely sure what animals are or what machines can be, and we can find out about both by trying to build an animal machine. Mit dieser Tiermaschine stellen sich die Forscher des 18. und 21. Jahrhunderts eine Technik vor, von der sie nicht wissen, ob es sie geben kann oder ob sie nicht inkohärent ist und bleibt. Ein besonders deutliches Beispiel sind diese Maschinen also dafür, dass Technikideale gewissermaßen untechnisch, geradezu antitechnisch sein können oder sozusagen zumindest herausfinden wollen, was überhaupt Technik sein kann. Hier geht es also nochmal ein abschließendes Zitat von Jessica Rifkin. Und hier wird sozusagen der historische Zusammenhang ein wenig enger eingeführt. The beginnings of the Industrial Revolution, das ist das 18. Jahrhundert, and the beginnings of the Information Revolution, das wäre jetzt das späte 20., were both periods of extreme fluidity in people's understandings of what machines are, and indeed also in the nature of machines. Also sowohl haben sich die Maschinen in dieser Zeit auch wirklich verändert, aber es gibt eben vor allem auch diese enorme Fluidität in unseren Vorstellungen davon, was Maschinen eigentlich sein können und was sie sind. Once the industrial period was fully underway, also wenn wir jetzt vom 19. Jahrhundert reden, wo diese Simulationstechnik oder Praxis wieder aufgehört hat, once the industrial period was fully underway, man-made machinery and its relations to living creatures stabilized, man-made replacing the fluidity required by a simulation with two terms that were for the moment fixed, life and mechanism. Also sozusagen im 19. Jahrhundert stabilisierte sich das Verhältnis dahingehend, dass man eben wieder sozusagen klar kategorisieren konnte, hier ist das Leben sozusagen und hier sind die Mechanismen der Maschinen. Only when the Information Revolution introduced a new kind of machinery, und jetzt ist der Computer sicher gemeint, did this fixity give way to a new fluidity. Da hat sich das sozusagen wieder aufgelöst. dieses feste Verhältnis. And the possibility of using machinery to simulate life again seemed intriguing. Und jetzt sozusagen hat sich dieses Tor wieder geöffnet. Wir können wieder fragen, ob nicht vielleicht sozusagen das Verhältnis von Maschine und Leben sozusagen nochmal anders gefasst werden kann. In other words, sagt sie, the modern makers of automata that see, hear and feel, also die heutigen Hersteller von Automaten, die sehen, hören und fühlen, have in fact a great deal in common with the 18th century makers of automata that breathed, spoke and defecated. They too use machines to simulate life, precisely because their conception of machines is no better established than their understanding of life. Also sowohl heute als auch damals benutzt man Maschinen, um das Leben zu simulieren, gerade weil man sozusagen, weil der Maschinenbegriff so sozusagen wenig etabliert und fixiert ist wie der Lebensbegriff. Auf meine allgemeinere These und den Übergang von den nassen jetzt zu den endlich den weichen Maschinen bezogen, lässt sich also sagen, weil sie weder sich selbst noch, also lässt sich also sagen, Gesellschaften imaginieren sich eine Technik, weil sie weder sich selbst noch die Technik verstehen, weil sie von den Grenzen und Möglichkeiten der Technik gewissermaßen aufgestört, fasziniert und verunsichert sind. Und jetzt komme ich, Sie denken jetzt, der Vortrag hat noch nicht mal angefangen, Soft Machines heißt er, jetzt komme ich erst zu den Soft Machines, aber keine Sorge, das wird jetzt nicht besonders lang, was ich über die Soft Machines sagen werde, weil uns die Zeit ja doch so langsam anfängt auszugehen. Also, hiermit kommen wir nun ganz in der Gegenwart an und der Nanotechnologie natürlich als exemplarisches Beispiel für die sogenannten Zukunftstechnologien, von denen unsere Gesellschaft sich wieder besseres Wissen, die Lösung fast aller Probleme erhofft. Von der Heilung des Krebses über nicht mehr umweltbelastende Industrien und erneuerbare Energien bis hin zur Lösung des Klimaproblems. Die Nanotechnologie bietet sich hierfür an, nicht nur weil die an sie gestellten oder geknüpften gesellschaftlichen Erwartungen so gut wie unumstritten sind, ein interessantes Phänomen, nicht nur weil sie mein Steckenpferd der letzten Jahre war, sondern vor allem, weil sie von Anfang an durch einen impliziten und expliziten Maschinendiskurs geprägt ist, in dem die Realität oder Irrealität der gemeinten Maschine auch sozusagen von vornherein immer thematisiert wurde. Wer überhaupt etwas von der Nanotechnologie weiß, hat vermutlich von den sogenannten Nanobots gehört, die es früher oder später vielleicht oder vielleicht auch nicht geben wird, ohne die Nanotechnologie als gesellschaftlicher Traum einer neuen Technologie allerdings auch nicht auszukommen scheint. Ich will diesen sehr komplexen Maschinendiskurs hier nicht rekonstruieren und auch nicht die schon vorliegenden philosophischen Analysen vorstellen, die verschiedene Maschinenkonzeptionen ausdifferenzieren. So haben beispielsweise Bernadette Benson-Vincent und Xavier Guichet kartesische, komplexe und konkrete Maschinen unterschieden in den Maschinendiskursen der Nanotechnologie. Stattdessen wende ich mich einem Autor zu, da hat Marc Röhli ganz recht gehabt, der kommt jetzt endlich zur Sprache, der als hochangesehener Akteur an der Entwicklung der Nanotechnologien stark beteiligt ist und der in seinem 2004 erschienenen Buch Soft Machines zwischen harten und weichen Maschinen unterscheidet. Dabei ist eben auch hier bezeichnend, dass seine weichen Maschinen kein technisches Vorbild haben, allenfalls ein natürliches. Eingeführt werden sie nicht, weil sich hier eine Technikentwicklung ankündigt, der wir gewahr werden müssten, sondern weil der Anspruch der Nanotechnologie, eines Tages Maschinen zu bauen, gewahrt werden soll. Und wenn es mit den bekannten technischen Paradigmen nicht geht, dann muss eben eine ganz neue oder andere Technik vorgestellt werden. Jones führt dies mit hoher Intelligenz und großer Vorsicht aus, also man könnte jetzt sozusagen meinen Beitrag als eine Art zynische Interpretation oder Reduktion seines Arguments lesen, ist aber nicht so gemeint. Er weiß genau, was er tut. Als Physiker steht er auch nicht unter dem Druck, die Wirklichkeit der von ihm imaginierten Soft Machines zu erweisen. Und tatsächlich geht es in seinem über weite Strecken naturwissenschaftlich-technisch argumentierenden Buch auch gar nicht um die Entwicklung der Technik, sondern um das Verhältnis von Nanotechnologie und Gesellschaft. Maschinenfantasien sind es nämlich, so Richard Jones und viele andere, die dieses Verhältnis von Nanotechnologie und Gesellschaft stören könnten. Die Soft Machines werden eingeführt als ein notwendiges Korrektiv für eine in mancherlei Hinsicht gefährliche Vorstellung davon, wie die Nanopods der Zukunft aussehen könnten. Und jetzt will ich das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es hier geht. Also Sie, wenn Sie von Nanobots gehört haben, dann sind die berühmtesten Beispiele die sogenannten Nanobots von Eric Drexler. Und was sich Eric Drexler vorstellt, ist sozusagen in dreifacher Hinsicht gefährdet und vielleicht auch gefährlich. In erster Hinsicht, dass es für wissenschaftlich unseriös gehalten wird. Sie haben vielleicht schon Bilder gesehen. Das sind sozusagen, da gibt es wunderbare Filme auf YouTube und sonst wo, wo man sozusagen sieht, wie am Fließband, sozusagen mit einer sozusagen relativ klassischen Technikmetaphern, einzelne Atome gewissermaßen zusammengesetzt werden und irgendwie alles sich beliebig kombinierbar machen lässt in einem Assembler und so weiter und so fort. Das ist, wird als allgemein wissenschaftlich unseriöse Vorstellung gehandelt. Und das ist natürlich eine Gefahr, wenn eine ganze Technikentwicklung sich sozusagen um eine wissenschaftlich unseriöse Vision herum firmiert. Zweitens ist dann damit die zweite Gefahr auch verbunden, dass die Nanotechnologie damit unglaubwürdig wird, also sowohl in dem Sinne, dass sie unseriös ist, aber auch in dem Sinne, dass natürlich das auch nie kommen wird, wovon da geredet wird, was da die ganze Zeit versprochen wird. Und dann gibt es schließlich noch eine andere Sorgen über gesellschaftliche Ablehnung. Mit diesen Nanobots von Drexler waren eben auch bestimmte Horrorszenarien verbunden, die dann besonders beliebt waren, weil das sind dann gewissermaßen diese Assembler, diese universalen Maschinen, die stellt man sich vor als sozusagen quasi autonom, die dann auch im buchstäblichen Sinne aus der Kontrolle laufen können und dann plötzlich alles irgendwie in einen grauen Schlamm verwandeln und so weiter und so fort. Also auch bestimmte Horrorvorstellungen über diese Roboter, die da in alles eindringen, diese kleinen mechanischen Geräte, die dann in unseren Körpern herumschwirren und was weiß ich, einerseits Blutbahnen reinigen, aber andererseits eben vielleicht auch schreckliche Dinge anstellen. Die sogenannten Soft Machines von Richard Jones stellen nun eine mehrfache Lösung des Problems dar. Also er geht auf die wissenschaftliche Seriosität ein, indem er eben versucht zu zeigen, dass diese Maschinen sozusagen überhaupt nur glaubwürdig sind, wenn sie in einer biologischen Umwelt überleben könnten. Und biologische Umwelten sind eben von physikalischen Kräften bestimmt, Brownschen Bewegungen und so weiter und so fort, mit denen diese Drexlerschen Roboter gar nicht sozusagen gerechnet haben. Und es ging jetzt sozusagen darum, tatsächlich in einem eher biomimetischen Sinne sozusagen von der Natur zu lernen, inwieweit Maschinen so konstruiert werden könnten, dass sie Aspekte der biologischen Welt, in denen sie überleben müssen, gewissermaßen als Konstruktionselemente mit einbeziehen können. Das kann man dann auch mit Simondon als konkrete Maschinen bezeichnen. Also Vorbild sind dabei durchaus die sogenannten biologischen Maschinen, also wie macht die Natur das? Ein Virus zum Beispiel wird immer als eine hervorragende biologische Maschine, sehr effizient und so weiter dargestellt. Und wenn man das jetzt sozusagen technisch einholen könnte, wie ein Virus funktioniert, das wären so Aspekte dieser Soft Machines. Der erste Reflekt auf die Soft Machines mag darum auch bestehen, und manche Philosophen folgen dem auch, zunächst mal zu beklagen, dass mit dem Begriff einer biologischen Maschine, also dass man sich die Zelle als eine Fabrik aus lauter Nanomaschinen vorstellt, dass mit dieser Übertragung des Maschinenbegriffs auf biologische Phänomene sagen eine technische Kategorie unzulässig auf biologische Phänomene angewandt wird. Aber meine Frage ist natürlich durchweg heute, ob das überhaupt ein technischer Begriff ist wiederum, der hier zur Anwendung kommt. Es ist ja eben sozusagen nicht eine sozusagen vorhandene technische Vorstellung, die nun auf die Maschinen, der in den Zellen übertragen wird oder auf das Virus, sondern es ist sozusagen eine neu vorgestellte sozusagen Möglichkeit des Technischen mit sozusagen postuliert, mit der Behauptung, das seien Maschinen. Das ist eben keine Übertragung eines Modells auf im analogischen Sinne, sondern es handelt sich hier schon sozusagen begrifflich um so eine Art Simulationsstrategie. Man versucht sich eigentlich sowohl die Biologie als auch sozusagen eine zukünftige Technik sozusagen unter einem Maschinen- oder Technikbegriff zusammenzufassen. Jones ist sich übrigens ganz bewusst, dass er von fiktiven Maschinen redet, wenn Sie sein Buch lesen. Am Ende fasst er sozusagen vier Methoden zusammen, wie man vielleicht Nanoroboter bauen könnte. Und von den vier sind zwei sozusagen wissenschaftlich ganz und gar unplausibel. Und die beiden, die sozusagen die vielversprechendsten sind, denen fehlt sozusagen ein Großteil, würde er sagen, der technischen Vorbilder. Also da muss noch alles noch erfunden werden. Und was da erfunden wird, ist auch großenteils Unverstandenes. Also insofern geht es darum, auch gewissermaßen unverstandene biologische Prozesse sozusagen irgendwie mit zu integrieren, weil das lässt sich nicht repräsentieren. Also es geht sehr stark sozusagen von diesem Simulationsmodus aus, den Rifkin beschreibt. Und damit leistet er natürlich vielerlei, ich will darüber jetzt nicht eingehen, die Zeit läuft uns auch davon, nämlich indem er sozusagen die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit etabliert, diese Maschinen, auch wenn es sie nicht gibt, auch wenn es diese Technik noch nicht gibt, immerhin sie wären, wenn es sie geben würde, gewissermaßen wissenschaftlich plausibel. Sie würden sozusagen in diesen biologischen Welten überleben können. Zweitens ist eine biomimetische oder andererweise oder sozusagen aus biologischen Bestandteilen hybridisierte Technik und kann sozusagen profitieren von diesem biomimetischen Anspruch. Das hilft auch sozusagen bei der gesellschaftlichen Durchsetzung dieser Technologie. Sie sind außerdem nicht autonom, können sozusagen nicht aus der Kontrolle geraten, weil diese Maschinen gewissermaßen nur in bestimmten biologischen Zusammenhängen in ihrer Umwelt gewissermaßen leben können. Und jetzt ist das Interessante daran, dass eben Richard Jones, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede und der dieses Buch geschrieben hat, das Sie auch bei uns in der Bibliothek finden, eben keineswegs jetzt nur dieses wissenschaftliche Buch über die Soft Machines geschrieben hat, sondern gleichzeitig ein wesentlicher Akteur sozusagen in diesen politischen Nanowelten ist und dort eben auch ein wesentlicher Propagandist, könnte man sagen, oder Repräsentant dessen, was man als Soft Governance bezeichnen könnte, wo sozusagen Formen des Soft Law auch eine Rolle spielen. Also wo gewissermaßen neue Regierungsformen erfunden werden, weil die alten Regulierungsmechanismen sozusagen nicht mehr greifen. Also er ist einerseits ein intensiver Blogger, also er hat sehr intelligent auch. Er schreibt regelmäßig Editoriale für Nature Nanotechnology über gesellschaftliche Zusammenhänge der Nanotechnik und auch philosophische Fragen, sehr interessant. Und drittens ist er auch in offizieller Funktion sogenannter Ombudsman. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Also er ist sozusagen der Vertrauensperson, sozusagen der Ansprechpartner. Ombudsman, gut, wunderbar, dass wir das auch auf Deutsch haben. Der Ombudsman sozusagen der englischen Regierung für Fragen der Nanotechnologie. Also man wendet sich vertrauensvoll an Richard Jones, wenn man eine Frage hat. Und er hat sehr viele gesellschaftliche Prozesse durchgeführt, wo zum Beispiel wissenschaftliche Evaluierungen mit Bürgerevaluierungen zusammengebracht wurden und wo man dann fragt, welche Art von medizinischer Nanotechnologie soll man denn nun fördern und so weiter und so fort. Also er versucht sozusagen diese ganzen neuen experimentellen Formen, also auch des Zusammenführens von Bürgerpartizipation und wissenschaftlichen Prozessen und so weiter, alle vorbildlich durchzuführen. Also da ist er sozusagen an vorderster Front, was jetzt diese Vorstellung von Soft Law und Soft Governance, also einer sozusagen gesellschaftlichen Selbstkontrolle, die sozusagen ohne Kontrollorgane auskommt, vorzuführen. Und an dieser Stelle könnte man jetzt sozusagen das auch noch philosophisch verallgemeinern. Ich könnte jetzt noch auf die Schnelle versuchen, Jean-Pierre Dupuy zu zitieren, der gewissermaßen den gemeinsamen Zusammenhang zwischen den Soft Machines als technisches Paradigma und diesem Soft Governance benennen könnte, indem er nämlich sagt, es gibt sozusagen eine neue Vision, eine neue Fantasie von Technik, aber er bezeichnet es gleichzeitig auch als einen Traum oder Albtraum der Vernunft, Dream of Reason, also wiederum etwas, was zunächst mal vor allem imaginiert wird, aber interessanterweise muss man schon fragen, warum imaginiert sich eine Gesellschaft diese Form von Technik? Denn es ist eine Form von Technik, die eben nicht vor allem darin besteht, sozusagen Kontrolle zu implementieren, also dadurch, dass man zum Beispiel Naturgesetze erkennt und sozusagen Naturphänomene sozusagen durch technische Kontrolle rationalisiert, sondern es ist eigentlich der Versuch, unkontrollierbare Prozesse sozusagen technisch nutzbar zu machen, also mit dem Unkontrollierbaren technisch zu arbeiten, insbesondere durch Selbstorganisation, sei es im biologisch-physikalischen Sinne, wenn man also mit Selbstorganisationsprozessen Maschinen bauen will, sei es aber eben auch in diesem gesellschaftlichen Sinne, dass man gewissermaßen an den Selbstorganisationsprozessen der Gesellschaft anknüpfen will. Und in diese etwas merkwürdige Vorstellung einer Technik, die sich dem Design des Nicht-Kontrollierbaren, was man auch gar nicht kontrollieren will in dem Sinne, beschäftigt, das ist dieses etwas merkwürdige Modell, wird von Dupuy eben benannt. Gut, ich höre an dieser Stelle auf mit einem ganz kurzen Schlusswort. Man könnte jetzt sagen, sozusagen als Diagnose, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die sich gewissermaßen im Moment sehr intensiv an den Fliehkraftregler und die Kybernetik erinnert. Das gehört sozusagen sehr stark zu unserer Erinnerungskultur im Moment dazu. Und die sich aber gleichzeitig eine Technik des Nicht-Kontrollierbaren imaginiert. Das wäre vielleicht eine ganz Kurzdiagnose. Die Frage wäre jetzt noch, wie hier jetzt gesellschaftlich, gesellschafts- und sozialwissenschaftliche Kritik ansetzen kann. Und ich würde eben sagen, sie sollte nicht dort ansetzen, bei dem, was die Technik jetzt kann oder bald können wird, sondern sie sollte uns insbesondere vor Augen führen, wie wir über das hinweggehen, was die Technik nicht kann oder noch nicht kann oder auch was vielleicht nie kommen wird. Also wie wir sozusagen imaginativ auch überspringen, was sagen, hier an technischen Schwierigkeiten oder Unmöglichkeiten vorhanden ist. Wenn es hier so etwas wie eine Gefahr gibt, die unsere Kritik verlangt, besteht sie in dem, was wir Technisierungsprozessen von vornherein schon zutrauen. Und dieses Wir umfasst sowohl die Technikenthusiasten und Skeptiker, die Optimisten und Pessimisten, aber auch viele Geistes- und Sozialwissenschaftler und auch sehr viele Ethiker. Mit dem Zutrauen in das, was Technisierungsprozesse leisten werden, beginnt eigentlich schon die Entmachtung der Politik und damit werden auch sozusagen die Zukunftsfragen der Technik einfach überlassen. Damit wird sozusagen schon eingestanden, dass wenn wir über Zukunft reden wollen, wir über Technik reden müssen. Ich schlage vor, den Spieß gewissermaßen umzudrehen und auch aus den zukunftstechnologischen Diskursen heraus mit einer Entmachtung der Technik, zumindest mit einer bestimmten Vision einer technisch vorgestellten Zukunft zu beginnen.